Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Sitzung schon in der Vorlesung Policy Analyse. Und heute beschäftigen wir uns intensiver mit dem Thema Parteipolitik und öffentliche Meinung. Eine organisatorische Sache noch vorneweg. Leider ist einer unserer Tutoren erkrankt diese Woche. Daniel Herford ist krank, also auch morgen. Wir haben jetzt gerade schon besprochen im Kreis der Tutoren, wie wir das anders organisieren werden. Und für das erste Tutorium von Daniel, das wird von Max übernommen, im gleichen Raum, bleibt also gleich. Und das zweite Tutorat am Nachmittag um 17 Uhr wird von Elena übernommen und findet statt in C424. Ja, also falls Leute da sind, die normalerweise ins spätere Tutorium von Daniel gehen, jetzt einfach zu Elena gehen, C424. Okay. Gut, dann fangen wir direkt an, legen los. Wir haben heute auch wieder ein recht volles Programm. Erst werden wir uns ein bisschen befassen mit der Frage, was sind eigentlich Parteien und speziell, wie kann man Parteien eigentlich definieren im Vergleich zu Interessengruppen. Da haben wir letzte Woche ausführlicher über verschiedene Interessengruppen gesprochen und was hier die wesentlichen Merkmale sind. Heute machen wir die andere Seite und schauen uns Parteien schwerpunktmäßig an und schauen auch ein bisschen in die Geschichte von Parteien zurück, aber nur ganz kurz. Vor allen Dingen geht es natürlich heute um das Thema Parteiendifferenztheorie. Das heißt, was hat es mit dieser Theorieschule auf sich und inwiefern unterscheidet diese sich jetzt nochmal von der Machtressourcentheorie? Denn auch bei der Machtressourcentheorie kommen ja Parteien vor als innerparteiliche und innerparlamentarische Machtressourcen. Und hier werden wir uns ausführlicher mit der Frage der Parteiendifferenztheorie befassen. Und letzten Endes im dritten Teil, der ist allerdings kürzer, als dass das auf dieser Folie aussieht, werden wir uns kurz mit dem Einfluss von öffentlicher Meinung auf Policymaking beschäftigen. Auch das hängt letzten Endes zusammen mit Parteipolitik, denn die Frage ist hier, was ist jetzt eigentlich entscheidend? Ist es parteipolitische Ideologie oder ist es die öffentliche Meinung? Und welche Faktoren beeinflussen denn eigentlich überhaupt die öffentliche Meinung? Gut, fangen wir also mit Definitionen von Parteien an. Was sind Parteien? Auch hier nochmal eine Definition aus einem klassischen Lehrbuch der vergleichenden Regierungslehre. Eine Gruppe gleichgesinnter Personen, die sich in unterschiedlicher organisatorischer Form an der politischen Willensbildung beteiligt und danach strebt, politische Positionen zu besetzen und ihre Ziele im Gemeinwesen durchzusetzen. Also hier haben wir auch schon wieder einige wichtige definitorische Elemente drin, die Parteien von Interessengruppen unterscheiden. Eine Gruppe gleichgesinnter Personen, das kann man auch für Interessengruppen sagen, vor allen Dingen für die Interessengruppen, die eher nach ideellen oder die durch ideelle Ziele zusammengehalten werden, haben wir ja letzte Woche auch gesprochen über unterschiedliche Formen von Interessengruppen. Die einen sind eher materiell ausgerichtet, das heißt, das gemeinsame Interesse, was die Mitglieder einer Interessengruppe verbindet, ist das materielle Interesse, zum Beispiel den Bauernverband oder Verband der Kohlestromproduzenten oder ähnliches. Es gibt aber auch ideelle Interessengruppen und das ist ein bisschen ähnlicher wie Parteien. Aber der entscheidende Unterschied ist natürlich, dass sich Parteien an dem Prozess der politischen Willensbildung beteiligen und zwar in einer bestimmten Form. Also auch Interessengruppen beteiligen sich am Prozess der politischen Willensbildung. Sie wollen ja beeinflussen, was passiert in der Politik, aber Parteien sind definitionsgemäß diejenigen Organisationen, die an allgemeinen Wahlen teilnehmen und dann auch Abgeordnete entsenden in die verschiedenen Parlamente. Was hier ein bisschen durch die jüngsten Entwicklungen herausgefordert wird oder welches Element ein bisschen in Frage gestellt wird, ist diese Frage der Ämtermotivation. Also die Frage, gehört es wirklich zur Definition einer Partei dazu, dass sie bestimmte politische Ämter und vor allem letzten Endes auch Regierungsämter, Regierungsverantwortung übernehmen will oder ist das eigentlich eine Sache, die nicht mit der Definition von Parteien einhergeht? Denn wenn man das zu streng sehen würde, könnte man fast schon behaupten, dass bestimmte populistische Parteien, die eigentlich sowohl auf der rhetorischen Ebene und auch tatsächlich eine Regierungsbeteiligung eher ausschließen, dass die überhaupt, ob die überhaupt noch als Partei gerechnet oder definitionsmäßig zu den Parteien gezählt werden können. Und das ist also eine jüngere Entwicklung, die zeigt, dass das gar nicht so einfach ist, genau zu definieren, was ist jetzt eigentlich eine Partei? Zumal andere Beispiele, ich denke jetzt an Macron oder ich denke an Geert Wilders in den Niederlanden, eventuell sogar Donald Trump, viele Parteien heutzutage, einige Parteien charakterisieren sich ja als Bewegung und viel weniger als Partei. Also auch was die Organisationsform angeht, gibt es eine ganz große Vielfalt von eher hierarchisch durchorganisierten Parteien bis hin zu etwas loser formulierten Zusammenschlüssen, die eher Bewegungscharakter haben. Und ich denke, Geert Wilders Bewegung, rechtspopulistische Partei in den Niederlanden, ist da sehr interessant, weil diese Partei hat genau ein Mitglied, das ist Geert Wilders selbst, und die anderen Unterstützer sind quasi Unterstützer oder Mitglieder dieser Bewegung, aber nicht formal Mitglieder dieser Partei. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die innerparteilichen Entscheidungsprozesse. Und das ist hier dieser dritte Punkt, dass zumindest in Demokratien Parteien auch nach innen demokratisch organisiert sein müssen. Und gerade in Deutschland mit unserer Geschichte haben wir da ein sehr strenges Verfassungsrecht, und das hier besonderen Wert darauf legt, dass Parteien auch nach innen demokratisch organisiert sind. Also das Modell Wilders wäre in Deutschland so nicht möglich. Was wir hier auch nochmal wichtig ist, was wir auch später ausführlicher diskutieren werden, ist, dass Parteipolitiker unterschiedliche Motivationen haben, warum sie sich überhaupt engagieren, warum sie sich an Wahlen beteiligen, Policy, Office und Vote-Seeking als Motivation. Also es kann um die Durchsetzung von Policy-Inhalten gehen, es kann aber auch darum gehen, bestimmte Ämter zu übernehmen oder die Stimmenzahl in Wahlwettbewerben zu maximieren. Hier ein kurzer Rückblick über Funktionen und Organisationsformen von Parteien. Das meiste davon müssten Sie eigentlich auch schon in der Vorlesung Analyse und Vergleich gehört haben. Nur noch mal kurz zur Erinnerung. Parteien haben sehr, sehr unterschiedliche Funktionen. Und die Parteienforschung arbeitet diese Funktionen heraus. Eine wichtige Funktion ist natürlich die Personalrekrutierungsfunktion, also die Frage, wie kommen denn die Politiker in Amt und Würden und welche Organisation ist zuständig für die Auswahl des politischen Personals. Das sind in allererster Linie erstmal die Parteien, aber Parteien haben auch viele, viele andere Funktionen. Ganz wichtig, die Bindeglied- und Netzwerkfunktion. Sie sind quasi intermediäre Organisationen zwischen Staat und Gesellschaft. Sie vermitteln zwischen Staat und Gesellschaft und sie vermitteln in beide Richtungen. Sie vermitteln einerseits von außen nach innen, also da geht es klar um die Interessenvertretung und Artikulation. Sie bündelt verschiedene diffus vorhandene Interessen in der Bevölkerung, setzt sie um in konkrete Programme und setzt diese Programme auch in der Regierung durch. Aber auch andersherum gedacht, Parteien haben auch eine Legitimationsfunktion, die eher von innen nach außen funktioniert. Das heißt, wenn eine Regierung einen bestimmten Beschluss fällt, dann aus welchen Gründen auch immer, dann sorgt eine Partei auch dafür, dass dieser Beschluss in ihrer eigenen Mitgliedschaft, aber auch in der Wählerschaft im breiteren Sinne irgendwie legitimiert wird oder verständlich gemacht wird, kommuniziert wird. Also es geht in beide Richtungen sozusagen. Und Parteien haben auch eine Kontrollfunktion, das heißt, sie sollen sich gegenseitig überwachen, wenn man so will, durch den Parteienwettbewerb. Und das ist ganz wesentliches Merkmal der Demokratie, dass wir diesen Parteienwettbewerb haben, denn der Parteienwettbewerb zwischen Regierung, Opposition und zwischen verschiedenen Parteien um die Regierungsämter führt dazu, dass der demokratische Prozess weiter funktioniert und offen bleibt und dadurch auch unterschiedliche Interessen in diesen Prozess hineingetragen werden. Es gibt ganz viele unterschiedliche Organisationsformen. Heute dominant ist diese Idee der Mitgliederpartei. Mitgliederpartei heißt, wir haben eine breite Mitgliederbasis, die durch verschiedene Organisationsstufen, Ortsverband, Kreisverband, Bezirksverband, Landesverband etc. Teilnimmt an diesem innerparteilichen Prozess der Willensbildung und auch an dem innerparteilichen Prozess der programmatischen Positionsbestimmung. Das ist aber nicht unbedingt historisch und auch quasi im internationalen Vergleich die einzig mögliche oder einzig existierende Organisationsform von Parteien. Historisch haben wir zumindest in den Anfängen der Parlamentsdemokratie eher Top-Down-Ansätze gehabt. Aufbau von Parteistrukturen aus dem Parlament heraus sozusagen. Parteien waren damit zuerst, gerade in Großbritannien, eher Wahlvereine für bestimmte Abgeordnete im Parlament und haben erst Stück für Stück dann die Mitgliederbasis aufgebaut, um auch die Wahlkämpfe besser und effizienter zu organisieren und ihren Vorsprung gegenüber den Mitbewerbern auszubauen. Wir haben aber auch bottom-up orientierte Organisationsformen gehabt, und das sind so die klassischen Massenparteiorganisationen, vor allen Dingen aus der Arbeiterbewegung, Parteien als verlängerter Arm von außerparlamentarischen Interessengruppen. Das klassische Beispiel wäre eben Gewerkschaften, die Sozialdemokratie oder andere sozialistische, teilweise auch kommunistische Parteien, wo die Massenbasis zuerst da war, und dann hat sich die Massenbasis darum bemüht, eine Partei zu gründen, die dann auch die Interessen der Massenbasis in die Parlamente tragen kann. Anderes Beispiel aus der neueren Geschichte wäre die Friedens- und Umweltbewegung aus den 80er Jahren. Wenn man es strapazieren will, das Argument, kann man sogar sagen, wir sehen heute mit bewegungsartigen Strukturen, Pegida in Dresden und in anderen ostdeutschen Gebieten und dann der AfD als parlamentarische Parteirepräsentanz dieser Interessen, auch wieder so eine ähnliche Entwicklung. Also es gibt diese andere Organisationsform, die quasi aus sozialen Bewegungen heraus in die Parlamente als Partei geht. Wir haben allerdings auch eine gewisse Konvergenz der Organisationsformen über die Zeit. Gerade in den Anfangsphasen des Parlamentarismus gab es da sehr unterschiedliche Organisationsformen. Konservative Parteien traditionell eher als top-down Wahlvereine organisiert, weil man einfach nicht so diese Notwendigkeit hatte, auf die Ressourcen der Mitglieder zurückzugreifen, weil die einzelnen Mitglieder dieser Parteien sowieso schon recht wohlhabend und einflussreich waren. Und die Massenparteien eher auf der linken Seite des Parteienspektrums, weil man hier einfach, um schlagkräftig zu sein, viele kleine oder die Ressourcen bündeln müsste von den Individuen, die eher in den unteren Einkommensschichten zu finden sind. Das heißt, da hatte man sehr große Unterschiede in der Organisationsform. Inzwischen hat sich das sehr stark angeglichen in vielen Ländern. Aber wir sehen eben auch immer wieder neue Organisationsformen, und diese Bewegungspartei, die wir gerade in manchen Ländern sehen, ist sicherlich wieder ein Beispiel dafür, dass diese Entwicklung keineswegs automatisch sein muss. Es kann also auch wieder Divergenz geben, muss nicht bedeuten, dass die Mitgliederpartei immer die dominante Organisationsform bleibt von Parteien. Es wird kritisch diskutiert, diese Entwicklung, unter dem Schlagwort Kartellparteien. Es gibt noch viele andere Schlagworte, die diese Entwicklung beschreiben, dass Parteien sich zunehmend auch abkapseln von ihrer Wählerbasis und zu Eliteorganisationen werden oder eben Kartellparteien. Das ist also die normativ kritische Sichtweise auf diese Entwicklung. Gut, also dann kommen wir mal ein bisschen zu diesen Motivationen. Wo kommen eigentlich diese unterschiedlichen Motivationen her, und was hat das für Auswirkungen auf Politik, also auf Policymaking im engeren Sinne, und welche theoretischen Modelle gibt es eigentlich in der Literatur, die sehr stark entweder Policy-Seeking oder Office-Seeking oder Vote-Seeking betonen. Hier können wir erstmal anfangen mit dem Medianwählermodell nach Anthony Downs. Das haben Sie sicherlich auch schon mal gehört. Das Medianwählermodell von Anthony Downs ist eigentlich ein Rational-Choice-Ansatz, geht also im Kern auch wieder von der rationalen Entscheidungsfindung auf individueller Ebene aus, hat verschiedene weitere Annahmen, die damit einhergehen, nämlich, dass es abgrenzbare Wählergruppen gibt, dass die Wählerpräferenzen auch auf eine bestimmte Art und Weise verteilt werden. Das werden wir gleich nochmal in der Grafik schön sehen. Das heißt, es gibt, wenn man sich das Medianwählermodell anschaut, eigentlich eine Erwartung, dass die Parteien früher oder später auf die Position des Medianwählers hin konvergieren. Ich glaube, das kann ich am besten wahrscheinlich in dieser Grafik noch mal kurz darstellen. Es ist ja auch eine Grafik, die in der Literatur für heute drin ist. Ich komme jetzt mal hier rum. Also, wenn wir eine Normalverteilung haben der Wählerpräferenzen, das heißt, auf der Links-Rechts-Achse Und das ist auch wieder eine wichtige Annahme, dass wir hier einen eindimensionalen Policy Space haben. Kann man auch später erweitern, ist inzwischen auch erweitert worden in verschiedenen Theorien, aber das ursprüngliche Modell war eindimensional ausgestaltet. Dann haben wir eine Normalverteilung der Wählerpräferenzen, das heißt, die meisten Leute haben irgendwo Präferenzen, die in der Mitte sind, und nur wenige Leute haben extreme Präferenzen auf der linken und auf der rechten Seite. Und wenn das so ist, dann ist letzten Endes die Position des Medianwählers entscheidend, weil jede Partei immer wechselseitig einen Anreiz hat, immer stärker in Richtung Mitte zu rücken mit ihrer Position, und irgendwann konvergieren sie auf der Position des Medianwählers in der Mitte. Und da stecken aber eben, abgesehen von der Verteilung der Wählerpräferenzen, noch viele unterschiedliche Annahmen drin, zum Beispiel, dass Parteien auch relativ leicht ihre Position verändern können, was aber gar nicht unbedingt so sein muss, denn Parteien haben ja natürlich langfristige historisch gewachsene Ideologien, die man nicht von einem Tag auf den anderen anpassen kann, ohne dass hier ein Glaubwürdigkeitsproblem besteht. Aber wenn es dann noch tatsächlich Parteiendifferenz gäbe bei Policies, dann wären das also eher Färbungen im Parteienwettbewerb, die hier kommuniziert werden, vielleicht auch im Sinne von symbolischer Politik, um hier nochmal kurzfristig Stimmenvorteile zu erzielen. Aber die Parteiendifferenz könnte nur dann sozusagen sehr stark auch unterschiedlich abgrenzbare Wählergruppen abbilden, wenn die Verteilung der Präferenzen der unterschiedlichen Wähler eben nicht so aussieht, dass alles sich auf einen Gipfel konzentriert, sondern dass es mehrere Gipfel geben könnte. Es gibt noch verschiedene andere Einwände gegen das Medianwählermodell, zum Beispiel, dass die Massenintegrationspartei, also die Partei, die letzten Endes hier auch dafür sorgt, dass die Präferenzen der Wählerinnen und Wähler wie als Transmissionsriemen berücksichtigt werden im Parteienwettbewerb, dass es die so nicht mehr gibt. Das heißt, das Medianwählermodell geht eigentlich davon aus, dass die Parteien ohne die Basis zu berücksichtigen sich frei auf dieser Achse bewegen. Aber wie wir auch gesehen haben, Parteien haben auch ein Innenleben, sind Organisationen mit Innenleben. Das heißt, so einfach ist das nicht, die Position kurzfristig anzupassen. Und was ich eben schon sagte, dass das eindimensionale Parteiensystem, der eindimensionale Parteienwettbewerb trifft auch nicht mehr ganz zu. Das heißt, wenn wir weggehen von dieser Annahme der eingipfligen Präferenzen, wenn wir davon ausgehen, dass Parteien unterschiedliche Präferenzgipfel abbilden könnten, wenn wir also sehr unterschiedliche und miteinander teilweise in Konflikt stehende Wählergruppen haben, dann trifft das Medianwählermodell in dem Sinne nicht mehr zu, dass wir einen einzigen Medianwähler haben, auf dem alles zusammenkommt, sondern wir haben dann unter Umständen unterschiedliche Parteien, die unterschiedliche Wählergruppen repräsentieren. Und hier habe ich jetzt nochmal eine Grafik aus dem Economist von vor 2 Wochen raus kopiert, die eigentlich genau eine solche Entwicklung beschreibt. Also wenn man sich hier die Zahlen Mitte der 90er Jahre anschaut, hier sind jetzt auch wieder alle Präferenzen auf einer Achse zusammengefasst, von links bis rechts. Also liberal wissen Sie ja wahrscheinlich, dass es im US-amerikanischen Kontext links bedeutet. Das heißt, hier haben wir sehr linke, hier haben wir sehr rechte, und hier haben wir aber eine Unterscheidung zwischen Demokraten und Republikanern, die sich in Umfragen als Anhänger dieser jeweiligen Parteien ausgeben. Und die Policy-Präferenzen werden dann nochmal gesondert erhoben, unabhängig von der Parteipräferenz. Und das ist auch eine spannende Sache, denn man findet eigentlich in vielen Fällen, dass die eigentlichen Policy-Präferenzen, also das, was die Leute an Politikinhalten wollen, häufig anders sind als das, was sie tatsächlich in ihrer Parteipräferenz zum Ausdruck bringen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man eigentlich eher linke Policy-Präferenzen hat, aber sich als Republikaner identifiziert und umgekehrt. Jedenfalls gab es in den 90er Jahren noch eine sehr starke Verteilung oder eine Verteilung, die sehr stark an diese eingipfelige Präferenzverteilung im klassischen Medianwählermodell erinnert. und deswegen auch da eine relativ starke Dynamik hin zur Mitte. Das hat sich auch in Mitte der 2000er unter W. Bush noch ziemlich gehalten, ist aber inzwischen, gut zehn Jahre später, ganz deutlich auf dem Weg in eine andere Richtung. Und dann haben wir hier zwei Gipfel eigentlich in der Präferenzverteilung, nämlich Republikaner, die klar Richtung rechts marschieren und Demokraten, die klar Richtung links marschieren. Und das ist natürlich eine komplett neue Logik, die dann im Parteienwettbewerb irgendwann zum Tragen kommt, nämlich die Logik bedeutet nicht mehr, es ist für Parteien sinnvoll, immer weiter in die Mitte zu gehen, weil in der Mitte sind ja gar nicht die meisten Wähler. Die meisten Wähler sind entweder hier oder hier. Und für die Parteien macht es dann am meisten Sinn, wenn sie an die Ränder gehen, also sprich politische Polarisierung. Wenn das einmal angefangen hat, hat das System auch eine inhärente Dynamik, diese politische Polarisierung zu verstärken. Also das Median-Wähler-Modell ist eigentlich flexibel genug, um auch solche Situationen abzubilden, denn es geht im Kern gar nicht so sehr darum, oder beziehungsweise das Median-Wähler-Modell kann man auch anwenden auf Situationen, wenn die Präferenzen nicht eingipflig sind, sondern wenn sie über zwei oder sogar mehr Gipfel verteilt sind. Dann hat das eben eine andere Vorhersage. Dann heißt es nicht, dass sich die Parteien immer weiter in die Richtung Mitte entwickeln, sondern immer weiter Richtung Ränder. Der entscheidende Punkt hier ist aber, dass es den Parteien vor allen Dingen um Office-Seeking geht. Also es geht um die Stimmenmaximierung diese Stimmenmaximierung ist viel wichtiger als das Policy-Seeking, die Durchsetzung bestimmter Policies. Das ist quasi die Kernaussage dieser Theorierichtung. Und es gibt durchaus auch immer wieder empirische Beispiele dafür, wo man sehen kann, dass sich Parteien etwas von ihrer Basis lösen oder zumindest im Konflikt stehen mit ihrer Basis, wenn es um die Durchsetzung von bestimmten Politikinhalten geht. Ich denke jetzt mal an die Hartz-IV-Reform unter Gerhard Schröder. Eventuell kann man auch die Einführung von einer großzügigen Familienpolitik unter Angela Merkel als Gegenbeispiel sehen, wo die CDU sich immer weiter Richtung Mitte orientiert hat und die Basis nicht mehr mitgegangen ist. Also das Entscheidende hier ist, wie gesagt, dass es hier um Office-Seeking geht. Vielleicht nur kurz letzte Erläuterung zum Unterschied zwischen Office-Seeking und Vote-Seeking. In vielerlei Hinsicht ist das natürlich das Gleiche. Also das heißt, wenn Sie Stimmen maximieren wollen, wenn die Motivation bei Parteien ist, bei Wahlen zu gewinnen, dann wollen Sie natürlich auch eine Regierungsverantwortung. Deswegen ist Office-Seeking und Vote-Seeking in vielerlei Hinsicht ziemlich ähnlich. Aber es gibt vielleicht ein, zwei entscheidende Unterschiede. Also um nochmal das Beispiel aufzugreifen, was ich vorhin gemacht habe, wenn jetzt eine rechtspopulistische Partei wie die AfD oder andere Parteien in anderen europäischen Ländern mehr Stimmen haben möchte, also Office oder Vote-Seeking betreibt, indem sie ihre Programmatik sozusagen so anpasst, um ihr Stimmenpotenzial zu maximieren, dann ist das Vote-Seeking, aber wenn sie gleichzeitig sagt, eigentlich wollen wir überhaupt nicht in die Regierung, sondern wir wollen einfach nur unseren Stimmenanteil maximieren, um möglichst effektiv Oppositionsarbeit zu betreiben, dann ist es kein Office-Seeking, sondern nur Vote-Seeking. Also da gibt es durchaus im Detail schon noch Unterschiede zwischen Office und Vote-Seeking, aber eigentlich ist es in vielerlei Hinsicht gleichgerichtet. Der entscheidende Unterschied zum Office- und Vote-Seeking ist das Policy-Seeking als Motivation. Und das kann man in dem Sinne auch als Gegenthese zum Median-Wähler-Modell betrachten, denn es geht beim puren Policy-Seeking nicht primär darum, Politiken oder politische Positionen einzunehmen, die das Wählerpotenzial maximieren, sondern politische Positionen einzunehmen, die bestimmten Ideologien oder bestimmten Interessen entsprechen, ohne Rücksicht darauf, ob man damit jetzt Wahlen gewinnt oder nicht. Das heißt, die Ideologie der ParteipolitikerInnen ist hier entscheidend. Es geht auch um die Verbindung zwischen der Basis und der Parteispitze. Jetzt ist auch die Frage, wie kommen eigentlich Parteipolitiker zu ihren Ideologien? Natürlich werden sie in diesen Parteien sozialisiert. Ideologien sind häufig aber auch sogenannte Information Shortcuts, also relative Abkürzungen zur Lösung von politischen Verteilungskonflikten oder anderen schwierigen, komplexen Problemen. Das heißt, man kann Ideologien, die Existenz von Ideologien aus unterschiedlicher Richtung erklären, aber der Kernpunkt hier ist zu sagen, dass Ideologien quasi ein Gegenstück darstellen zu diesem reinen Office-Seeking, wo es nur um die Maximierung von Wählerstimmen geht. Hier gibt es jetzt verschiedene Theorieangebote wieder in der Literatur. Wichtig ist hier vor allen Dingen die sogenannte Mandatetheorie. Und diese Mandatetheorie besagt im Kern, dass Parteien gewählt werden, um bestimmte Programme umzusetzen und nicht einfach nur Parteien wählen, damit sie ihren Stimmenanteil maximieren können. Und die Frage ist hier, wie kommen diese Programme zustande? Und hier werden natürlich die Unterschiede zwischen Office-Seeking und Policy-Seeking besonders deutlich. Denn auch innerhalb der Parteien gibt es gewisse Konflikte zwischen den Parteieliten, die vielleicht eher eine stärkere Office-Orientierung, Office-Seeking-Orientierung haben, weil sie natürlich auch diejenigen sind, die dann später in Amt und Würden sind. Und die Parteibasis, die dann tendenziell eher ideologisch motiviert ist und bestimmte Politikinhalte durchsetzen will. Das kann man auch wieder anwenden auf bestimmte Parteitypen. Manche Parteitypen sind eher elitengeführt, die sind vielleicht, tun sich leichter damit, Vote-Seeking-Strategien umzusetzen. Andere Parteien, die eher aktivistendominierte Parteien sind, tun sich schwerer damit, Vote-Seeking zu betreiben, sondern haben eine Tendenz zum Policy-Seeking. Und klassisches Beispiel dafür wäre Parteien wie die Grünen, die eben aus einer sozialen Bewegung heraus geboren sind und in die Parlamente dann gekommen sind. Und gerade da ging es sehr, sehr stark darum, dass die parteipolitischen Repräsentanten dieser Bewegung auch wirklich das machen, was die Mitglieder der Bewegung außerhalb des Parlamentes auch haben wollen. Und deswegen haben wir ja bei den Grünen eine starke Tradition zur Basisdemokratie, die eben sicherstellt, dass die Parteieliten nicht zu sehr Office-Seeking betreiben können und nicht zu sehr die Programme so gestalten können, dass es nur um die Maximierung von Wählerstimmen geht, sondern die Rückkopplung an die Parteibasis stellt sicher, dass hier auch quasi Policy-Seeking oder ideologische Partei, wenn man so will, betrieben werden kann. Und deswegen hier auch der letzte Punkt, da gibt es gewisse Unterschiede zwischen linken und rechten Parteien. Tendenziell sind rechte Parteien nach innen eher so organisiert, dass sie etwas mehr Office-Seeking-Orientierung vertragen können und linke Parteien etwas stärker basisorientiert organisiert. Aber das kann man natürlich nur sehr tendenziös so sagen. Also das gibt es kein eisernes Gesetz oder sowas, sondern es ist immer sehr unterschiedlich. Es gibt zumindest ein eisernes Gesetz, das ist das sogenannte eiserne Gesetz der Oligarchie von Robert Michels, aufgestellt schon vor gut 100 Jahren. Und das war eigentlich ein Gesetz, was auf die SPD angewendet wurde, also eigentlich eine klassische linke Partei. Und das Gesetz besagt im Kern eigentlich, dass Lach Michels, ein Soziologe der damaligen Zeit, die Parteien immer eine inhärente Tendenz haben, Elitenbildung zu betreiben und also quasi diese die Willensbildungsprozesse über Parteipositionen tendenziell über Zeit immer stärker von kleinen Eliten bestimmt werden und abgekoppelt werden von den Interessen der Massenbasis. Und das war damals schon als Kritik an der SPD gedacht, aber natürlich mit einer etwas breiteren vergleichenden Perspektive muss man das wieder relativieren. Gut, in der Empirie haben wir natürlich ganz häufig eine Mischung aus Policy und Vote-Seeking und das kann man nicht immer so eindeutig auseinanderhalten, aber diese beiden Begriffe beschreiben sehr gut die unterschiedlichen Pole von parteipolitischen Motivationen. Hier haben auch, kommen natürlich wieder politische Institutionen zum Tragen, denn diese politischen Institutionen können auch Auswirkungen darauf haben, wie einfach das für Wählerinnen und Wähler ist, Verantwortung in dem System den Parteien wirklich zuzuordnen. Das heißt, wenn wir eine starke Office-Seeking-Orientierung der Parteien haben, müssen sie auch irgendwo nachweisen können, dass sie für bestimmte politische Inhalte verantwortlich sind. Aber wenn die Verantwortlichkeiten sehr, sehr unklar sind, weil die politischen Institutionen sehr fragmentiert sind, dann ist es schwieriger, diese Office-Seeking-Strategien einzuführen oder durchzuhalten. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Kern, die Parteiendifferenztheorie. Und auf den ersten Blick sieht die Parteiendifferenztheorie immer sehr simpel aus, denn im Kern geht es ja darum, dass die Parteiendifferenztheorie behauptet, es gibt systematische Unterschiede zwischen den Regierungsparteien, wenn sie eine Regierung sind, die Art und Weise, welchen Policy-Output sie erzeugen. Aber wenn man das einmal etwas weiter zerlegt in einzelne Aussagen, dann sieht man, dass eigentlich hinter der Parteiendifferenztheorie ziemlich viel Komplexität steckt. Und hier habe ich mich jetzt orientiert an einem klassischen Aufsatz von Manfred Schmidt, einer der wichtigsten Vertreter der Parteiendifferenztheorie hier in Deutschland, aber auch international, der bereits vor 20 Jahren das Ganze in einem schönen Aufsatz mal zusammengefasst hat. Diese Kernthesen könnte man, wenn man es kritisch sehen will, auch als Annahmen betrachten. Das heißt, es sind bestimmte Dinge, die erfüllt sein müssen oder bestimmte Erwartungen, die sich aus einer parteiendifferenztheoretischen Perspektive ergeben, wenn denn die Parteiendifferenztheorie tatsächlich zutrifft. Also insofern könnte man jede dieser Thesen auch nehmen und in eine Hypothese transformieren und die dann in beispielsweise eine Hausarbeit oder Bachelor-Abschlussarbeit mal gründlich testen. Denn wie ich nur ganz kurz gleich zeigen will, hinter jeder dieser These kann man auch ein Fragezeichen setzen. Also fangen wir mal mit der ersten an. Wählergruppen haben klare ökonomische Policy-Präferenzen und beeinflussen mit ihren Präferenzen die Policy-Formation. Also das heißt, also die Policy, Bildung von Policy-Positionen. Hier ist schon mal eine wichtige Annahme drin, nämlich, dass Wählergruppen erstmal identifizierbar sind. Wer sind jetzt wirklich die Wählergruppen unterschiedlicher Parteien? Kann man die wirklich eindeutig zuordnen zu den unterschiedlichen Parteien? Und haben die auch wirklich klare ökonomische Präferenzen? Das heißt, können wir davon ausgehen, dass jeder in den unteren Einkommensschichten ein Interesse an einem großzügig ausgebauten Sozialstaat hat und umgekehrt können wir davon ausgehen, dass jeder in den oberen Einkommensschichten gegen einen großzügig ausgebauten Sozialstaat ist. Also das, wenn wir uns die neuere Umfrageforschung anschauen, ist das eben nicht ganz so eindeutig, denn wie auch das Beispiel USA wieder zeigt, man findet durchaus auch viele Unterstützer in den unteren Einkommensschichten, die einen Präsidenten Trump wählen, der, was jetzt ökonomische Politik angeht, einen klaren Kurs verfolgt, der eher die oberen Einkommensschichten bevorzugen wird oder auch teilweise schon bevorzugt hat. Und auch die ganze Diskussion um die Anziehungskraft von rechtspopulistischen Parteien für Wählerinnen und Wähler aus der Arbeiterklasse zeigt auch, dass es nicht so eindeutig ist, was die ökonomischen Policy-Präferenzen unterschiedlicher Wählergruppen sind. Also hier steckt schon eigentlich sehr, sehr viel drin in dieser ersten These, denn es ist nicht immer so ganz klar, ob Wähler überhaupt klare Präferenzen haben und ob diese Wählergruppen auch klar voneinander abgrenzbar sind. Aber das ist eine wichtige Grundannahme und die klassische Formulierung der Parteiendifferenztheorie wäre, untere Einkommensschicht ist für großzügigen Sozialstaat, bevorzugt also tendenziell staatsexpansive Politiken und die Angehörigen der oberen Einkommensschichten sind eher dagegen, weil sie dann dafür auch höhere Steuern bezahlen müssten. Und trotz dieser simplen Formulierung und der ganzen Komplexität, die in der Realität vorhanden ist, gibt es ganz, ganz viele Policy-Beispiele, wo diese simple Formulierung auch tatsächlich funktioniert. Zweite Annahme, Parteien spiegeln auch tatsächlich diese distinkten Policy-Präferenzen der Wählergruppen wider. Auch da steckt eigentlich ziemlich viel drin. Erstmal müssen die Parteien überhaupt wahrnehmen, was ihre Wählerinnen und Wähler eigentlich von ihnen wollen. Dann müssen Parteien überhaupt bereit sein, diese Präferenzen auch wirklich wieder zu spiegeln. Es könnte ja zum Beispiel eine starke Office-Seeking-Orientierung geben, die dem entgegensteht. Oder es könnte eine Kartellisierung stattgefunden haben, sodass sich die Parteieliten losgelöst haben von der Parteibasis. Also auch da steckt eigentlich ganz, ganz viel hinter, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber logischerweise, wenn die Parteiendifferenztheorie funktionieren soll, dann müssen auch Parteien irgendwo diese unterschiedlichen Policy-Präferenzen der Wählergruppen aufgreifen. Parteien und ihre Vertreter verfolgen mehrere Ziele. Ihre Hauptziele sind Office-Seeking und Policy-Seeking. Das ist jetzt weniger kontrovers. Also ich habe es nur einfach dazu geschrieben, weil es in dem Originalartikel auch tatsächlich so drin steht. Da würde ich jetzt sagen, das ist auch fast schon eine These, die kaum falsifizierbar ist, weil man kann sagen, morgen regnet es oder es regnet nicht. Das kommt der Sache relativ nahe. Also da würde ich, das ist jetzt keine schwierige Sache. Die vierte These ist so ein bisschen ähnlich. Regierungsparteien entscheiden Policies, die Office-Seeking, Policy-Seeking und Wählerpräferenzen vereinen. Also im Endeffekt, wenn man das ein bisschen enger fassen will, würde man sagen, es geht bei der Parteiendifferenz nie ausschließlich nur um Office-Seeking und auch nie ausschließlich nur um Policy-Seeking, sondern immer um eine gewisse Mischung aus Office- und Policy-Seeking. Und trotzdem sind die Parteiendifferenzen klar erkennbar. Also wenn wir eine reine Office-Seeking-Motivation unterstellen würden, dann würden wir uns ja wieder in der Welt des Medienwählermodells befinden und dann hätten wir eine starke Konvergenz der Parteipositionen hin zum Medienwähler und dann gäbe es eben nicht diese Parteiendifferenzen, dann gäbe es nicht die Unterschiede, sondern eine Konvergenz hin zur Präferenz des Medienwählers. Und deswegen ist das hier eine wichtige Gegenthese dazu letzten Endes, denn hier wird klar gesagt, neben Office-Seeking spielt eben auch Policy-Seeking eine Rolle und die Wählerpräferenzen spielen eine Rolle dabei, die Policy-Seeking-Motivation der Regierungsparteien zu erklären. Fünfter Punkt, Regierungen können diese Policy-Präferenzen auch tatsächlich umsetzen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der sozusagen schon weiter im Policy-Zyklus Richtung Implementation geht, denn es könnte ja sein, dass Parteien tatsächlich unterschiedliche Politiken umsetzen wollen, dass sie unterschiedliche Präferenzen abbilden, aber in der Realität können sie diese nicht umsetzen, weil es zum Beispiel sehr viele externe Beschränkungen gibt. In der Sitzung zu Globalisierung haben wir schon über externe Beschränkungen wie Globalisierung nachgedacht. Es gibt andere externe Beschränkungen, Institutionen etc. Das heißt, damit die Parteiendifferenztheorie funktioniert, müssen die Parteien auch diese Policies tatsächlich umsetzen können. Und wenn man das alles zusammenfasst, kommt man dann letzten Endes zu dieser Kernthese, denn die sechste These hier ist fast viel von dem, was vorher gesagt wurde, zusammen. Variationen im Policy Output über Zeit und Länder hinweg hängt systematisch, und auf Englisch schreibt er Law-like Tendency, mit der parteipolitischen Zusammensetzung von Regierungen zusammen. Also, das ist eigentlich die Kernaussage der Parteiendifferenztheorie, dass die parteipolitische Zusammensetzung von Regierungen ganz entscheidend ist für die Variation im Policy Output. Und dieses Argument kann man natürlich im Querschnittsvergleich anwenden, wenn man linksregierte und rechtsregierte Länder miteinander vergleicht. Man kann es auch im Längsschnitt anwenden, wenn man sich anschaut, wie verändert sich eigentlich der Policy Output, wenn zuerst eine Linksregierung an der Macht war und dann eine Rechtsregierung. Jetzt der siebte Punkt. Dieser Zusammenhang bleibt auch in komplexeren Regressionsanalysen bestehen. Das ist jetzt wieder nicht so wichtig. Das heißt, hier ist einfach nur die Aussage, dass das ein robuster Zusammenhang ist, der nicht einfach nur auf einer sehr hoch aggregierten Ebene zu finden ist, sondern auch, wenn man alle möglichen anderen möglichen Varianten oder Erklärungsfaktoren mit berücksichtigt, zum Beispiel sozioökonomische Faktoren. Aber letzter Punkt, das öffnet das Ganze wieder so ein bisschen, die Stärke des Einflusses von Parteipolitik hängt ab von sozioökonomischen und institutionellen Faktoren sowie Machtressourcen, und das zeigt einfach, dass die Parteiendifferenztheorie sehr gut auch mit anderen Theorien kombiniert werden kann. Und das haben wir ja auch schon ansatzweise gesehen bei der Globalisierungssitzung, als wir den Beitrag von Dwayne Zwank diskutiert haben und auch den Beitrag von Garrett, wo es eigentlich um die Interaktion zwischen Parteipolitik und Institutionen, um die Interaktion zwischen Parteipolitik und Machtressourcen ging. Das heißt, man kann hier ganz gut sowohl jetzt rein regressionstechnisch auf der Ebene der tatsächlichen empirischen Analyse als auch theoretisch die Parteiendifferenztheorie mit anderen Policy-Theorien kombinieren. Die Ursprünge der Parteiendifferenztheorie gehen zurück auf einen wichtigen Aufsatz von Douglas Hibbs aus dem Jahre 1977 und will das nur ganz kurz als Beispiel aufzeigen, um vielleicht auch ein bisschen zu zeigen, wo kommt die Parteiendifferenztheorie her und wie viel hat sich seitdem entwickelt. Dieser Artikel baut auf der sogenannten Phillips-Kurve auf. Also die Phillips-Kurve besagt, es gibt im Prinzip einen Trade-off zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation. Also wenn man die Inflation senken will als Regierung, hat man höhere Arbeitslosigkeit, und wenn man die Arbeitslosigkeit senken will, hat man höhere Inflation. Ich brauche jetzt gar nicht groß in die volkswirtschaftliche Theorie einzugehen, die dahinter steht. Der Kern ist einfach nur zu sagen, wenn wir eine hohe Inflationsrate haben, haben wir eine sehr ausgabenorientierte Staatspolitik oder Fiskalpolitik, und diese Fiskalpolitik sorgt dafür, dass man zum Beispiel durch öffentliche Beschäftigungsprogramme die Arbeitslosigkeit runterfahren kann. Aber wenn wir eine sehr strenge Inflationspolitik haben und sehr geringe Inflation, dann führt das dazu, dass die Wirtschaft eben nicht sich so einfach anpassen kann. Das führt zu höherer Arbeitslosigkeit. Das war zumindest die Theorie, und empirisch hat das auch funktioniert in den 60er Jahren. Da gibt es also auch Grafiken in dem ursprünglichen in den empirischen Beiträgen dazu, die so eine Art Trade-off zeigen, aber in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre, hörte das dann auf, weil man auch feststellen konnte, dass hohe Inflation mit hoher Arbeitslosigkeit einhergehen kann, zum Beispiel in Großbritannien damals. Insofern war das nur temporär, aber ganz entscheidend hier für unseren Zweck ist jetzt die Frage, was machen jetzt Parteien damit? Und die Kernaussage von Hibbs Beitrag dazu war, dass Parteien auf dieser Phillips-Kurve denjenigen Punkt wählen, der den ökonomischen Interessen ihrer Klientel am besten entspricht. Und Linksparteien haben natürlich ein starkes Interesse daran, dass die Arbeitslosigkeit gering ist. Rechte Parteien nach Hibbs hätten eher ein Interesse daran, dass die Inflation gering bleibt, weil rechte Parteien repräsentieren die wohlhabenden Schichten und die haben Ersparnisse, die sollen nicht aufgezehrt werden durch hohe Inflation etc. Und da gibt es dieses schöne Zitat von Helmut Schmidt, damals Bundeskanzler, der das auf den Punkt gebracht hat, lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit. Also das zeigt zumindest, dass Parteipolitiker sich durchaus auch dieses Trade-offs bewusst waren im Rahmen dessen, was man damals für volkswirtschaftlich sinnvoll hielt und dann auch tatsächlich sich auf dieser Kurve versucht haben, auf den Punkt zuzubewegen, der den Interessen ihrer Klientel am besten entspricht. Aber wir wissen natürlich, dass das heute alles viel komplexer ist und dass man die Arbeitslosenquote eben nicht so einfach per politischem Beschluss entscheiden kann, sondern dass das sehr, sehr viel komplexer ist und auch die Inflationsrate wird inzwischen nicht mehr von der Politik, sondern von der EZB gemacht. Aber das nur als Beispiel, wie ursprünglich die Parteiendifferenztheorie an diese Sachen herangegangen ist. Hier nochmal ein kleiner Ausblick auf das, was eher dann im neuen Jahr kommt. Da geht es um Bildungspolitik, die Umsetzung der Parteiendifferenztheorie im Bereich Bildungspolitik. Und hier sehen Sie jetzt mal verschiedene Diagramme. Wir haben hier auf der X-Achse den Kabinettssitzanteil unterschiedlicher Regierungsparteien. Hier oben sind die christdemokratischen Regierungsparteien, hier sind die konservativen Regierungsparteien, hier sind die sozialdemokratischen Regierungsparteien und hier auf der Y-Achse haben wir den privaten Anteil an Bildungsausgaben, also wie viel von allen Bildungsausgaben in einem bestimmten Land aus privaten Quellen kommen. Das sind hauptsächlich Studiengebühren, aber auch Spenden von Stiftungen oder von Arbeitgeberverbänden etc. Und hier sehen wir einen, zumindest was die Konservativen angeht und die Sozialdemokraten angeht, einen ziemlich starken Zusammenhang, einmal positiv, einmal negativ. Das heißt, über große, historisch lange Zeiträume betrachtet, das hier ist jetzt der Zeitraum von 1945 bis 2000, kann man selbst auf seiner hochaggregierten Ebene, also wenn man jetzt alle sozioökonomischen und institutionellen Unterschiede etc. alles ausblendet, das sind jetzt ganz einfache bivariate Zusammenhänge, sehen wir trotzdem statistisch relativ signifikante Zusammenhänge. Das heißt, in Ländern, in denen konservative oder konservativ-liberale Parteien lange an der Macht waren, haben wir auch höhere private Bildungsausgaben. In Ländern, in denen Sozialdemokraten über lange Perioden an der Macht waren, haben wir niedrigere Sozialausgaben und tendenziell niedrigere private Bildungsausgaben und tendenziell höhere öffentliche Bildungsausgaben. Also hier ein Beispiel dafür, wie man die Parteiendifferenzpolitik auf ein bestimmtes Politikfeld anwenden kann. Die Bildungspolitik, das werden wir dann nochmal ausführlicher in der Sitzung zur Bildungspolitik diskutieren. Aber das nur mal als Ausblick, dass die Parteiendifferenztheorie auch was diese großen Ländervergleiche angeht, durchaus Erklärungskraft hat. Anderes Beispiel für die Wirkmächtigkeit der Parteiendifferenztheorie ist der sogenannte Political Business Cycle, politischer Konjunkturzyklus auf Deutsch übersetzt. Das ist eine Mischung aus Parteiendifferenztheorie und Medienwählermodell, wenn man so will, denn es geht hier eigentlich darum, dass Parteien versuchen, ihre Staatstätigkeit auszurichten an dem Wahlzyklus. Und hier ist natürlich die Grundüberlegung, dass Parteien gerade kurz vor Wahlen den Wählern möglichst viel Geschenke machen wollen, um ihre Wiederwahlchancen zu erhöhen. Und Geschenke machen heißt in dem Fall nette Dinge wie Arbeitslosigkeit senken oder darauf zu achten, dass die Inflation nicht zu hoch wird. Und das in den ersten Varianten dieses Political Business Cycle Modells, Nordhaus 1975, ich sehe die klassische Referenz, wurde das als Hypothese behauptet und auch empirisch getestet. Aber es ist natürlich auch wieder ein Beispiel dafür, so ähnlich wie Hibbs, dass die politische Steuerungsfähigkeit der Wirtschaft über alle Maßen überschätzt wurde. Also dass die Politik in der Lage wäre, Arbeitslosenquoten kurzfristig so anzupassen, dass sie genau zu den Wahlzyklen passen, ist eine sehr starke Annahme und sie überschätzt den Einfluss von politischen Entscheidungen auf Wirtschafts- und auch ihre Steuerungsfähigkeit. Und trotzdem gibt es ein paar Beispiele dafür, wie das immer noch sehr wichtig wird. Ich habe hier mal ein Beispiel aus der Tagespolitik genommen. Also im Moment sieht es ja so aus, dass in den USA die Wirtschaft ganz gut läuft und selbst wenn detaillierte empirische Analysen vielleicht nachweisen können, dass dieser Wirtschaftsaufschwung und auch das Sinken der Arbeitslosenquote eigentlich relativ wenig mit dem tatsächlichen Policy-Output der Administration Trump zu tun haben, ist natürlich der politische Mechanismus der, dass die Politiker Credit Claiming betreiben, also tendenziell positive Wirtschaftsdaten eigenen Leistungen zuschreiben und negative Wirtschaftsdaten auf andere Faktoren abschieben, auf exogene Faktoren. Also wenn die Wirtschaft schlecht läuft, geht es eher um die Globalisierung oder es geht um die allgemeine Konjunktur, wo die Politik leider nichts machen kann. Aber wenn die Wirtschaft gut läuft, dann versuchen Politiker, diese guten Wirtschaftsdaten mit ihrem eigenen Handeln in Verbindung zu setzen. Und das hat damit zu tun, dass auch die Forschung durchaus nachweisen kann, dass der Zustand der Wirtschaft Einfluss hat auf die Entscheidung von Wählerinnen und Wählern, wem sie ihre Stimme geben. Das ist die ganze Literatur zum sogenannten Economic Voting. Also, das, was damit gemeint ist, Political Business Cycle funktioniert hauptsächlich auf der Ebene von Wahrnehmung und symbolischer Politik. Etwas weniger Evidenz gibt es für den politischen Business Cycle auf der Ebene tatsächlichen Outcomes, also Arbeitslosigkeit, Inflation. Ein Beispiel kann man dann jetzt aber auch nochmal erwähnen oder ergänzen. Das ist ein schöner Artikel der Kollegen Markus Tepe und Peter von Heuße, der vor einigen Jahren erschienen ist in Public Choice. Die haben sich angeschaut, welchen Effekt haben eigentlich Wahljahre und neue Regierungen auf die Anzahl von Lehrerstellen in Deutschland im Vergleich deutscher Bundesländer. Und Lehrerstellen sind Faktoren, die man relativ kurzfristig beeinflussen kann. Denn eine Regierung, eine Landesregierung kann kurzfristig neue Lehrerstellen schaffen und diese Schaffung von neuen Lehrerstellen auch ausrichten am Wahlzyklus. Und hier haben sie verschiedene Maße zusammengestellt, muss man jetzt nicht in die Details gehen, aber hier diese Kurve zeigt zumindest, dass hier sind die Jahre vor und nach der Wahl, dass bei den New Teacher Employments, das hier sind die regulären Lehrerstellen, die sind natürlich ziemlich stabil im Zeitverlauf, da findet sich auch kein Effekt, aber bei den neuen Lehrerstellen zeigt sich ein relativ starker Effekt, sodass die meisten Lehrerstellen genau in dem Jahr der Wahl eingerichtet werden und nicht zwei Jahre vorher und auch nicht zwei Jahre später, sondern genau in dem Jahr, wo die Wahlen stattfinden oder direkt danach. Das kann man dann auch nochmal mit einer Regressionsanalyse zeigen, das ist jetzt nicht so wichtig. Also, hier wollte ich einfach nur noch mal kurz darauf hinweisen, was ich eben eigentlich auch schon gesagt habe, dass die Parteiendifferenztheorie eigentlich sehr offen ist für Interaktionseffekte, wenn man so will, oder für die Frage, wie jetzt Parteipolitik mit dem institutionellen oder sozioökonomischen Kontext interagiert. Zum Beispiel politische Institutionen, wie stark sind die Vetospieler ausgeprägt? Und das ist klar, dass Parteieneffekte in Ländern, wo wir sehr viele Vetospieler, sehr viele Vetopunkte haben, dann einfach geringere Auswirkungen haben als in Ländern, in denen wir sehr wenige Vetopunkte haben. Sozioökonomischer Kontext spielt eine Rolle. Das kann sogar eine sehr spannende Forschungsfrage sein, inwiefern politische Parteien unterschiedlich mit sozioökonomischem Handlungsdruck umgehen. Also ob beispielsweise linke Parteien anders auf die Finanzkrise reagiert haben als rechte Parteien etc. Aber auch Struktur des Wirtschaftssystems, Spielarten des Kapitalismus, werden wir im Januar ausführlich drüber sprechen, haben eine Auswirkung darauf, wie Parteipolitik funktioniert und wie erklärungskräftig Parteipolitik ist, aber natürlich auch Politikerbe, historischer Institutionalismus, haben wir auch angesprochen, Policy-Erbe und Globalisierung. Das heißt, ich denke, eine Stärke der Parteiendifferenztheorie ist, dass sie wirklich sehr gut mit anderen Theorien kombiniert werden kann. Ein wichtiger Punkt, der in der Literatur, in der Forschungsliteratur diskutiert wird zur Parteiendifferenztheorie, ist, ob die Parteieneffekte über die Zeit hinweg abnehmen. Und es gibt ja durchaus einige Hinweise darauf, einige plausible Hinweise, dass das der Fall sein könnte. Eben, es kommt wieder das Thema Globalisierung. Wir haben in den 70er Jahren, 60er, 70er, 80er Jahren noch eine andere Form der Globalisierung gehabt, die weniger intensiv war, weniger auch die Dienstleistungen betraf und weniger tief in die Märkte und in die Staaten eingegriffen hat. Und wir haben gerade in den 60er, 70er Jahren in vielen Bereichen des Sozialstaates noch sehr viele pfadentscheidende Entscheidungen gehabt. Also das heißt, viel von dem, was wir heute an sozialpolitischen oder bildungspolitischen Dienstleistungen und Institutionen haben, wurde erst in diesen Jahren etabliert. Das heißt, es könnte sehr plausibel sein zu sagen, Parteieneffekte waren gerade in dieser Phase der Path Formation noch sehr viel wichtiger, sehr viel erklärungskräftiger als in der Phase der Globalisierung, die danach kommt. Und da gibt es auch empirische Hinweise. Das hier ist jetzt eine Grafik aus einem Beitrag von Kwon und Pontosson im Socioeconomic Review von vor einigen Jahren. Und hier zeigen sie, was ist der Einfluss von Left Government, also Regierungsbeteiligung von Linksparteien, auf Staatsausgaben oder Sozialausgaben. Und hier sieht man klar, dass in den 70er Jahren, das ist die Periode von 71 bis 85, noch ein positiver Effekt da war und ist auch signifikant. Hier geht er über die Nulllinie raus. Das heißt, hier konnte man durchaus noch Parteieneffekte feststellen, selbst wenn die Globalisierung relativ hoch war. Also das hier sind ja auch ist eine Interaktion mit Globalisierung. Aber in den 90er, 2000er Jahren ist quasi dieser Effekt verschwunden und es ist alles ziemlich flach. Das heißt, es gibt empirische Hinweise darauf, dass Parteieneffekte über die Zeit hinweg abnehmen. Und ein zweiter Kritikpunkt, der immer wieder im Zusammenhang mit der Parteiendifferenztheorie gemacht wird, ist, dass die Parteiendifferenztheorie eine relativ simple und fast schon ein bisschen holzschnittartige Vorstellung darüber hat, wie die Wählergruppen mit ihren Präferenzen und der Parteipolitik zusammenhängen. Nämlich, wir haben Arme, wir haben Reiche und die Armen wollen mehr Sozialpolitik, die Reichen wollen weniger und das ist alles ein bisschen sehr undifferenziert und sehr simplistisch und auch vielleicht ein bisschen zu vereinfachend dargestellt. Das heißt, eigentlich steckt bei der Parteiendifferenztheorie auch die Annahme drin, dass die Unterstützergruppen der jeweiligen Parteien über die Zeit hinweg stabil bleiben und dass der Parteienwettbewerb vor allen Dingen auf dieser ökonomischen Links-Rechts-Achse stattfindet. Aber wir wissen inzwischen, dass sich Parteipositionen über die Zeit hinweg auch verändern können, obwohl eben die Parteidifferenztheorie davon ausgeht, dass sie stabil sind über die Zeit hinweg und dass eine weitere wichtige Annahme der Parteiendifferenztheorie Parteien in unterschiedlichen Ländern ähnliche Positionen vertreten. Das heißt, wenn wir eine Linkspartei in Deutschland haben, vertritt sie ungefähr ähnliche Positionen wie eine Linkspartei in Großbritannien oder in Schweden. Und das ist genau die Logik, wenn man in Parteifamilien denkt, denn sonst brauchen wir keine Parteiendifferenztheorie, wenn jede Partei in jedem Land anders wäre. Hier gibt es jetzt neuere Forschung dazu, ein Beitrag von Jane Gingrich und Silja Häusermann von 2015. Die schauen sich an, wie sich denn Parteipositionen über die Zeit hinweg verändern. Wie wir das genau messen können, werden wir später noch mal kurz erläutern. Und hier ist nur zu wichtig zu sehen, dass Sie durchaus sehen können, das kann man jetzt auch ziemlich schlecht lesen leider, das sieht auf dem Computer etwas klarer aus, aber was man hier sehen kann, dass sich die verschiedenen Parteifamilien, das sind jetzt von Sozialdemokraten bis hin zu liberalen, grünen Parteien oder Rechtsparteien, dass sich zwar eine gewisse Stabilität über die Länder hinweg, über die Zeitperioden abzeichnet, hier sind diese Parteien jetzt in unterschiedliche wohlfahrtsstaatliche Regime aufgegliedert, aber man sieht schon auch durchaus Wandel über die Zeit. Also man sieht schon hier zum Beispiel Wandelprozesse, hier sieht man Wandel. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass Parteipositionen wirklich über alle Zeitperioden hinweg stabil sind. Und das ist eigentlich eine implizite Annahme der Parteiendifferenzthese, die sie nur schlecht theoretisieren kann. Wir haben aber Entwicklungen gehabt wie starke Bildungsexpansion, Deindustrialisierung, die dazu führen, dass nicht ökonomische Themen auch immer wichtiger werden. Und das hat auch dazu geführt, dass soziale Gruppen, soziale Schichten sich anders ausrichten, dass sie andere Beziehungen zu Parteien unterhalten und Parteien auch entsprechend ihre Positionen anpassen, um neue Wählergruppen zu erschließen. Und das widerspricht sozusagen dieser Grundannahme der Parteiendifferenztheorie, dass das alles sehr, sehr stabil bleibt über die Zeit. Das kann man auch hier dran sehen. Hier geht es jetzt nicht um die Parteiposition, sondern um die Frage, was ist der Anteil der unterschiedlichen Wählergruppen an den Klientel der verschiedenen Parteien. Und hier geht es wieder um Linksparteien in verschiedenen wohlfahrtsstaatlichen Regimen. Was wir hier sehen können, dass die Arbeiterklassenanteile und das hier sind die Mittelklassenanteile, das heißt, das zeigt den Anteil der Arbeiterklasse oder der Mittelklasse an den Wählern der Linksparteien in unterschiedlichen Ländern an. Und was wir hier sehen, zum Beispiel in sozialdemokratischen Ländern, dass wir am Anfang der Beobachtungsperiode 1980 noch sehr hohe Anteile von Arbeiterklassenwählern hatten, an der Wählerschaft der Linksparteien, dass das aber inzwischen deutlich abgenommen hat, sodass wir hier von 70% auf ziemlich 40-45% zurückgegangen sind. Das sind also sehr, sehr große Veränderungsprozesse, hier auch in südeuropäischen Ländern von fast 80% Arbeiterklassenanteil zurück auf 50%. Das sind also große Veränderungen, die hier stattfinden. Gleichzeitig ein Anstieg der, ja, so ein bisschen hier der Mittelklassewähler. Das heißt einfach nur, dass diese Grundannahme, die wir kennen, aus der Parteiendifferenz, Arbeiterklasse wählt immer die Linkspartei, die Oberklasse wählt immer die Rechtspartei, dass das, wenn man das genauer in den empirischen Daten sich anschaut, nicht mehr so zu halten ist. Das Gleiche kann man auch für rechte Parteien machen. Da sieht man, dass die gerade die Parteien oder der Anteil der Arbeiterklasse, die für populistische Parteien wählen, in manchen Ländern doch ziemlich angestiegen ist. Vor allen Dingen in den sozialdemokratischen Regimen interessanterweise, aber auch in den christdemokratischen Regimen, das sind die kontinentaleuropäischen Länder. Also das hier auch nur mal als Beispiel, dass wir hier sehr viel Veränderung über die Zeit sehen und diese statische Perspektive, die in der Parteiendifferenztheorie vor allen Dingen in den klassischen Versionen, aber teilweise auch in den etwas neueren Varianten davon zu sehen ist, dass die doch ein bisschen hinterfragt werden muss. Wie können wir jetzt eigentlich Parteiendifferenz messen? Wir versuchen ja immer auch die Theorien messbar und operationalisierbar zu machen. Ist ja auch wichtig für Sie, wenn Sie dann selber mal irgendwann an die Empirie rangehen, in der Hausarbeit oder in der Abschlussarbeit. Hier gibt es zwei prinzipielle Zugänge, die sich eigentlich nicht nur von der Empirie her, sondern auch von dem theoretischen Hintergrund doch deutlich voneinander unterscheiden. Der erste Zugang ist der Zugang über die parteipolitische Zusammensetzung von Kabinetten nach Parteifamilien geordnet. Und das ist eigentlich der empirische Zugang, der aus der klassischen Parteiendifferenztheorie am naheliegsten ist. Das heißt, man schaut sich einfach unterschiedliche Parteifamilien an, sozialdemokratisch, konservativ, liberal, ordnet die einzelnen Parteien zu und schaut an, wie groß ist der Anteil dieser Parteifamilien an den jeweiligen Regierungskabinetten. Und die zweite Perspektive setzt an der Ebene der tatsächlichen Parteipositionen an und versucht, diese tatsächlichen Parteipositionen zu messen. Und wir werden gleich sehen, warum das einen kleinen Unterschied macht oder einen ziemlich wichtigen Unterschied tatsächlich. Also zuerst nochmal kurz zurück zum Parteifamilienansatz. Hier geht man davon aus, dass es Parteifamilien gibt, die über Ländergrenzen hinweg ähnliche Ideologien vertreten. Also wieder ein klassisches Beispiel wären die sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien. Die haben ja einen Ursprung in der Arbeiterbewegung nach der industriellen Revolution. Neuere Beispiele wären grüne Parteien, liberale Parteien, die alle irgendwie auch sich auf gemeinsame historische Wurzeln berufen können. Und hier gibt es verschiedene Ansätze, wie man jetzt versucht, gemeinsame Parteifamilien zu identifizieren, indem man zum Beispiel sich die historische Entwicklung von Parteien anschaut, indem man sich die Mitgliedschaft in internationalen Zusammenschlüssen anschaut. Klassisches Beispiel wieder die Sozialistische Internationale. Alle Parteien, die Mitglied der Sozialistischen Internationale waren, sind dann auch sozialistische Parteien. Heute würde man vielleicht eher auf die Zusammenschlüsse von Parteien in den Fraktionen des Europäischen Parlaments schauen. Parteiname natürlich, Ideologie auch. Aber entscheidend ist hier, dass man diese Parteifamilien bildet und die Parteien in einzelnen Ländern den Parteifamilien zuordnet. Und dann nimmt man einfach den Anteil der Regierungsparteien in einem bestimmten Kabinett und nimmt das als entscheidende Variable, entweder als unabhängige oder abhängige Variable, um parteipolitische Differenz zu messen. Hier gibt es verschiedene Ansätze. Eigentlich so das Klassische wäre eine Links-Zentrum-Rechts-Dreiteilung. Das heißt, man sagt, hier, das sind Linksparteien, das sind Rechtsparteien, das ist irgendwas in der Mitte. Aber inzwischen gibt es auch etwas differenzierte Ansätze, die 5 oder 6 verschiedene Parteifamilien ausprägen, zum Beispiel regionale Parteien oder auch rechtspopulistische Parteien. Aber das große Problem des Parteifamilienansatzes ist natürlich, dass sich die Positionen von Parteien zu bestimmten Policies verändern können, dass die Parteifamilie also immer weniger wichtig wird. Klassisches Beispiel hierfür die christdemokratischen Parteien, die eigentlich sicherlich irgendwann mal religiös geprägte Parteien waren, sich aber zunehmend mehr in Richtung einer klassisch konservativ-liberalen bürgerlichen Partei entwickelt haben, aber in unterschiedlicher Weise, in unterschiedlichen Ländern. Und dann ist die Frage, ist es noch realistisch, hier von einer gemeinsamen Parteifamilie zu sprechen? Das ist die Schattenseite dieses Ansatzes. Deswegen gab es jetzt eine oder gibt es schon seit vielen Jahren einen anderen Zugang zur Messung von Parteiendifferenz, der direkt an den Policy-Positionen der Parteien ansetzt, und zwar unabhängig von der Parteifamilie. Das heißt, man schaut sich gar nicht so genau an, ist das jetzt, wo kommt die Partei historisch her, ist das jetzt die und die Parteifamilie oder ist es was anderes, sondern man misst einfach die tatsächlichen Positionen der Parteien und kann das dann auch quasi hochaggregieren auf der Ebene eines Regierungskabinettes und dann den Einfluss der unterschiedlichen Parteien einfach gewichten, je nachdem, wie stark eine Partei am Kabinett oder auch im Parlament, da gibt es unterschiedliche Indikatoren, vertreten ist. Auf diese Art und Weise wird dann die Position dieser Partei gewichtet. Hier spielen die Daten der Manifesto Research Group eine ganz, ganz wichtige Rolle, und das werde ich gleich noch ein bisschen ausführlicher vorstellen, aber es gibt auch andere Zugänge, Expertenbefragungen, wo große Umfragen unter zum Beispiel Politikwissenschaftlern oder Journalisten durchgeführt werden, um die Positionen von Parteien zu bestimmen. Man kann auch quantitative Textanalysen selber vornehmen, indem man Wahlprogramme oder Positionspapiere von Parteien auseinandernimmt. Und die Manifesto Research Group versucht quasi quantitative Indikatoren auf der Grundlage einer Analyse von Wahlprogrammen zu entwickeln. Und wenn man das alles zusammensetzt, kommen die sogenannten Center of Gravity Indizes raus. Das heißt, das ist dann ein Wert, der uns angibt, wo ist denn der parteipolitische Schwerpunkt eines Landes zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also, wenn man sich das, ich habe gleich noch eine Formel dazu, dann wird es ein bisschen konkreter. Zuerst noch mal ganz kurz ein paar Hintergrundinformationen zu dem Manifesto-Projekt. Das ist eines der wichtigsten Datensammlungsprojekte in der vergleichenden Politikwissenschaft. Es geht um eine Analyse von Wahlprogrammen von Parteien, inzwischen in 60 Ländern, in 5 Kontinenten, seit 1945. Mehr als 1000 Parteien sind erfasst. Die Manifesto-Daten beschäftigen sehr, sehr viele Hilfskräfte und Forscherinnen und Forscher, die diese Wahlprogramme kodieren auf der Grundlage von sogenannten Quasi-Sentences, also Quasi-Sentences, weil man nicht einfach immer sagen kann, ich nehme einfach nur einen Satz aus dem Wahlprogramm. Es könnte durchaus sein, dass in einem tatsächlichen Satz vielleicht 2 oder 3 Aussagen enthalten sind, die alle relevant sind. Deshalb werden diese längeren Sätze dann auch zerlegt in sinnstiftende Teileinheiten. Da gibt es ein großes Codierschema dazu, können Sie sich alles im Internet mal anschauen, falls Sie das interessiert. Und in diesem Codierschema werden die parteipolitischen Positionen dann erfasst. Die Kritik, es gibt viel Kritik auch an diesem Projekt, wie das immer ist in den Sozialwissenschaften, aber ein wichtiger Punkt, den man hier betrachten sollte, ist, dass das Manifesto-Projekt auch mit einer bestimmten theoretischen Basis an diese Sache herangeht. Denn es geht eigentlich weniger darum, die Differenz zu messen zwischen Parteien, also zwischen einer Partei A und B, und dann den Abstand zu messen zwischen diesen beiden Positionen, sondern das Manifesto-Projekt arbeitet mit einer sogenannten salienztheoretischen Perspektive. Und die salienztheoretische Perspektive besagt, dass der Parteienwettbewerb zwischen verschiedenen Parteien nicht auf der Grundlage unterschiedlicher Positionen primär stattfindet, sondern auf der Grundlage von unterschiedlicher Betonung der gleichen Themen. Das heißt, klassisches Beispiel wieder hier wäre die Bildungspolitik. Keine Partei wird sich offen gegen Bildungsexpansion aussprechen, weil Bildung ein von allen geschätztes Gut ist. Und Sie werden keine Partei finden, die sagt, wir sollten die Bildungsausgaben zurückfahren oder wir sollten niemandem oder jemandem den Zugang zur Schule verwehren. Aber Parteien unterscheiden sich maßgeblich dahin, wie stark sie dieses Thema Bildung betonen. Manche Parteien reden sehr viel über Bildung, manche Parteien reden relativ betrachtet sehr wenig über Bildung. Und das ist genau die salienztheoretische Perspektive, die darauf abzielt zu erfassen, wie wichtig sind denn verschiedene Themen für unterschiedliche Parteien. Und deswegen ist das keine 1:1 Abbildung dieser Idee, dass wir Positionen messen wollen, obwohl es auch da Forscherinnen und Forscher gibt, die de facto diese Daten verwenden, um Parteipositionen zu bestimmen. Also mit ein paar statistischen Griffen kriegt man das trotzdem hin. Aber hat sicherlich eben das Problem, dass wir hier theoretisches Fundament haben, was ein bisschen wackelig ist. Dann gibt es noch praktische Kritik an dem Datensatz, dass die Quellenauswahl manchmal schwierig ist, weil nicht alle Parteien in allen Ländern immer die gleichen Formen von Wahlprogrammen veröffentlichen oder dass die Intercoder-Realität nicht immer die beste ist, weil unterschiedliche Coder zu unterschiedlichen Einordnungen kommen können. Aber ich glaube, das ist zum Teil so gut, wie es irgendwie geht. Das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man solche schwierigen Verfahren so gut, wie es irgendwie geht, organisieren kann. Deswegen würde ich die Kritik nicht so stark gewichten an dieser Stelle. Ja, was kommt dann jetzt raus? Also, wenn wir uns jetzt, das ist ja auch eine Grafik aus dem Text für heute, wenn wir uns jetzt diese Daten anschauen für deutsche Parteien seit den 60er Jahren mit den Manifesto-Daten, sehen wir auch wieder ziemlich viel Variation. Also hier haben wir jetzt FDP, Union und SPD, weil die Grünen ja erst später dazugekommen sind, also nur die Parteien, die schon seit Anfang an dabei waren. Und wir sehen schon, dass die Position der SPD sich ja über die Zeit hinweg erstmal weiter nach links entwickelt hat und dann mit in den 90ern wieder stärker in die Mitte und dann wieder jetzt ein bisschen weiter nach links. Und umgekehrt die Union gibt es auch mal eine Phase, wo sie sehr stark konservativ war, dann ist sie sogar hier unter die Nulllinie gegangen, ist also eher links geworden und wieder zurück. Also was diese Grafik einfach nur zeigt, ist, dass man mit Hilfe dieser Daten diese Positionen von Parteien tatsächlich messbar und greifbar machen kann. Und wenn man das tut, sieht man sehr, sehr viel Variation. Man sieht also, dass sich die Parteipositionen von Wahl zu Wahl durchaus unterscheiden können. Wichtig ist natürlich, das geht nur um Wahlen hier. Es geht jetzt nicht um grundsätzliche programmatische Positionen. Es geht also nicht um die Grundsatzprogramme von Parteien, die wahrscheinlich sehr viel mehr Konstanz zeigen in den Positionen. Jetzt nochmal kurz zu diesem Center of Gravity zurück. Wie funktioniert das eigentlich genau? Es geht ja im Kern darum, wir wollen irgendwie einen Indikator finden, der uns sagt, wie links oder wie rechts eine Regierung ist. Und diesen Indikator können wir einbauen in Regressionsanalysen oder andere Verfahren, um einen messbaren Indikator zu haben, der uns zeigt, ob es einen statistisch signifikanten Zusammenhang gibt zwischen der parteipolitischen Zusammensetzung von Regierung und der Staatstätigkeit, dem Policy Output. Und dieses Center of Gravity ist ein Beispiel dafür, was der Center of Gravity Index eigentlich macht. Die funktionieren alle nach ähnlichem Schema. Man nimmt den Sitzanteil der jeweiligen Partei und nimmt dann die Position der jeweiligen Partei zum Beispiel auf der Links-Rechts-Skala. Man kann das aber auch zweidimensional machen und eine ökonomische Skala definieren oder eine Werteskala definieren und dann auf die Art und Weise den ideologischen Schwerpunkt, Center of Gravity, also da, wo letzten Endes die Mittelposition einer bestimmten Regierung auf der parteipolitischen, im parteipolitischen Space zu verorten ist. Das kann man mit diesem Center of Gravity ermitteln. Und der wichtige Unterschied zu dem ersten Ansatz, den wir vorhin diskutiert haben, Messung von Parteipolitik einfach nur nach Kabinettssitzanteil von Regierungsparteien, ist, dass hier die tatsächlichen Positionen von Parteien mit reinkommen. Bei der ersten Variante gibt es keine Daten zu den tatsächlichen Positionen der Parteien, sondern man schaut einfach nur an, wie viel Prozent der Minister hat denn die SPD besetzt, wie viel Prozent der Minister haben die CDU besetzt, und ohne echte Positionen mit reinfließen zu lassen. Also hier kommen neben diesen Sitzanteilen auch die tatsächlichen Positionen mit rein. Und ja, habe ich ja gerade hier schon gesagt. Also insofern, es gibt einige Leute, die sagen, dass dieser Ansatz der wesentlich bessere Ansatz ist, weil man einfach mehr Informationen berücksichtigt als bei der klassischen Parteiendifferenzthese. Aber man kann auch das Gegenargument machen und darauf hinweisen, dass dieser Wechsel von einfach parteipolitischer Zusammensetzung der Regierung hin zu Center of Gravity mit einem Wechsel der Analyseperspektive einhergeht. Denn es geht viel weniger oder nicht nur darum, ob es wirklich ideologische Differenzen zwischen Parteien gibt, sondern auch, ob Parteien ihre Positionen auch tatsächlich umsetzen. Also das sind diese sogenannten Mandatetheorien, die ich schon mal erwähnt habe, denn das war eigentlich auch der Kerngedanke der ursprünglichen Datensammlungsaktion vom Manifesto-Projekt, wo man einfach mal schauen wollte, setzen Parteien denn tatsächlich das um, was sie auch in Wahlen versprechen. Und der vielleicht schon erstaunliche Befund ist, ja, im Großen und Ganzen passiert das tatsächlich. Daher kommt der Begriff Mandatetheorie, was ist das elektorale Mandat, was eine Partei hat, und setzt sie dieses Mandat auch tatsächlich um. Neuer Ansatz in dieser Richtung ist die sogenannte Pledge-Theorie, das ist eigentlich die gleiche Idee, aber man schaut sich da sehr viel kleinere Versprechen an, Pledges, also sehr viel konkretere und kleinere Versprechen, wie zum Beispiel wir bauen eine Brücke oder wir schaffen 5000 neue Arbeitsplätze. Das ist also ein bisschen kleinteiliger, ist einfach nur eine neue Variante davon. Und hier Daten aus einem inzwischen schon ein bisschen älteren Discussion Paper dazu, wo man das alles mal auf der europäischen Ebene hochaggregiert hat, also über alle europäischen Länder hinweg, wie verändert sich das Center of Gravity, das politische Center of Gravity im Lauf der Zeit, und hier sehen wir also auch eine ziemlich starke Veränderung über die Zeit, so dass man manchmal Perioden hat, eher in den 60ern, wo es ein bisschen stärker Richtung links ging, und dann haben wir hier mit Anfang der 80er sozusagen starker Wandel Richtung rechte Position, also das im Zusammenhang mit dem Wandel zum Neoliberalismus, und dann Ankunft der Third Way Social Democracy, Tony Blair, Gerhard Schröder, geht es dann wieder ein bisschen weiter Richtung links. Also hier sieht man auch wieder, dass es durchaus verschiedene Wechsel geben kann über die Zeit. Und das ist eine Möglichkeit, wie man diese Wechsel messbar machen kann. Kritische Würdigung zur Parteiendifferenz. Parteiendifferenztheorie ist meiner Meinung nach eine ganz wichtige Policy-Theorie, weil sie auch zentral ist für die demokratische Legitimität. Wenn wir keine Parteiendifferenzen hätten in der Demokratie, dann hätte sich der Wahlprozess erledigt sozusagen. Deswegen ist aus einer rein normativen Perspektive die Parteiendifferenztheorie sicherlich eine sehr wichtige Theorie. Sie hat ähnlich wie die Machtressourcentheorie eine hohe Erklärungskraft, wenn es um die historischen Ursprünge geht, aber etwas abnehmende Erklärungskraft in jüngerer Zeit, ist außerdem gut anschlussfähig an andere Policy-Theorien. Kritik bezieht sich vor allen Dingen eher auf die klassische Version der Parteiendifferenztheorie, weil viel von dieser Kritik wurde auch angenommen oder wird inzwischen auch genutzt, um die Parteiendifferenztheorie weiterzuentwickeln. Zum Beispiel, dass Wählerpräferenzen sich wandeln können, dass es einen Parteienwettbewerb gibt, der eine Eigendynamik entwickelt, dass diese Frage der Wählerloyalitäten nicht ganz so eindeutig ist, dass also auch zum Beispiel klassisch sozialdemokratische Wählergruppen wie die Arbeiterklasse sich wegorientieren können hin zu neuen Parteien, insbesondere rechtspopulistischen Parteien, dass man in diesen klassischen Versionen auch ein sehr mechanistisches Verständnis von Parteipolitik hat, wo Parteien eigentlich sehr, sehr, sehr stark durch diese Policy-Seeking-Logik beeinflusst wurden, die Parteienpositionsbildung, und sehr wenig Office-Seeking im Spiel war. Und neuere Ansätze betonen hier auch die Strategiefähigkeit von Parteien. Das heißt, Office-Seeking wird hier ein bisschen wichtiger als Motiv. Aber es besteht weiterhin so ein bisschen unklares Verhältnis zwischen materiellen Faktoren, die die Parteipolitik beeinflussen, also materielles Eigeninteresse, und rein ideologischen Faktoren, ideellen Faktoren. Also ob die Ideologie einfach nur ein Überbau ist der materiellen Verteilungskonflikte oder ein eigenständiger Faktor. Das werden wir nächste Woche, wenn wir ausführlicher über die Rolle von Ideen im Policymaking-Prozess sprechen, nochmal aufgreifen. Ja, dann vielleicht ganz kurz zum Thema öffentliche Meinung. Wir haben jetzt sehr viel über Parteipolitik gesprochen, aber was ist eigentlich mit öffentlicher Meinung? Welche Rolle spielt die öffentliche Meinung im Verhältnis zur Parteipolitik? Da gibt es verschiedene Ansätze, die vor allen Dingen stärker aus der US-Forschung kommen, die argumentieren, dass es einen direkten Einfluss von öffentlicher Meinung auf Policymaking gibt. Also natürlich nimmt die Parteipolitik auch irgendwo die öffentliche Meinung mit auf und insbesondere das, was der Medienwähler denkt und gerne hätte. Aber es gibt unter Umständen, das ist zumindest die Aussage dieser Literatur, auch einen direkten Einfluss von öffentlicher Meinung auf Policy-Akteure. Zum Beispiel das Konzept der Dynamic Representation von Simpson besagt, dass politische Akteure, weil sie eben sehr sensibel sind, was ihre Wiederwahlchancen angeht, auch sehr sensibel auf Veränderungen in der öffentlichen Meinung reagieren. Das Public as Thermostat Model von Vlesin und Soroka argumentiert, dass auch die öffentliche Meinung Veränderungen im Policymaking wahrnimmt und wiederum die politischen Akteure die Veränderungen in der öffentlichen Meinung wahrnimmt und auch darauf reagiert. Das hat eine sehr interessante Konsequenz für die Wahrnehmung von Parteipolitik. In Teilen dieser Literatur wird Parteipolitik sogar als Störfaktor betrachtet, weil Parteipolitik quasi den direkten Einfluss der öffentlichen Meinung auf Policymaking verzerren könnte. Also man sieht schon hier, da gibt es eine sehr starke Anlehnung an pluralistische Vorstellungen von demokratischen Prozessen oder auch angelsächsische Mehrheitsdemokratie als normatives Rollenmodell. Indirekt ist es eigentlich eine Bestätigung der sozioökonomischen Schule, weil nämlich in vielerlei Hinsicht die öffentliche Meinung, das ist gerade bei Philipp Rehm, Social Policy by Popular Demand sehr stark, auch wieder sehr stark durch sozioökonomische Faktoren beeinflusst ist. Und letzten Endes impliziert natürlich diese Sichtweise auch eine Konvergenz von Parteipositionen. Und das wird sogar positiv bewertet, denn wenn die Parteien konvergieren hin zur Mitte, zeigt das einfach nur an, dass sie besonders sensibel auf Veränderungen in der öffentlichen Meinung reagieren. Und das ist ja aus der Perspektive der Parteiendifferenztheorie ein Riesenproblem. Wenn wir keine Unterschiede mehr haben zwischen den Parteien, aber aus einer Perspektive, die sehr stark die Responsivität der Policymaker auf öffentliche Meinung betont, wäre das eine unter Umständen eine positive Entwicklung, wenn die Parteipolitik nicht mehr zu einer Verzerrung führt, sondern die öffentliche Meinung direkt abgebildet wird im Policymaking-Prozess. Hier sieht man also sehr unterschiedliche normative Bewertungen des gleichen empirischen Befunds und eben auch eine unterschiedliche theoretische Fundierung. Das ist jetzt ein Beispiel aus dieser Literatur. Die Autoren behaupten, hier gibt es einen negativen Zusammenhang. Das können Sie selber entscheiden, ob Sie den auch sehen. Jedenfalls, was diese Grafik bedeutet, ist, dass wir hier eine prozentuale Veränderung in den öffentlichen Ausgaben haben. Also sprich, wenn die Ausgaben ansteigen, dann sinkt die Unterstützung für höhere Ausgaben auf der Ebene der öffentlichen Meinung. Also das hier ist jetzt der Change in Net Support for Spending, die öffentliche Meinung, die besagt, ob die Leute mehr oder weniger Staatsausgaben wollen. Und die Grundaussage in diesem Public as Thermostat Model ist, dass die öffentliche Meinung auch tatsächlich auf Veränderungen im Policymaking reagiert. Und das heißt, wenn wir Rückbaupolitik haben, also wenn öffentliche Ausgaben zurückgehen, müsste die Nachfrage nach Ausgabensteigerung ansteigen, weil die öffentliche Meinung immer quasi das Gegenteil von dem will, was die Politik auch tatsächlich liefert und umgekehrt. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass es eine direkte Verbindung geben könnte zwischen öffentlicher Meinung und Policymaking. Das lasse ich jetzt mal weg. Wie man das Ganze zusammenfasst, ist unter dem Begriff des Policy Feedback. Und diese Debatte zu Policy Feedback hatten wir ja schon mal kurz, als wir das Thema historischer Institutionalismus diskutiert haben. Gerade in dem Bereich öffentliche Meinung ist es aber auch eine sehr wichtige Theorie, denn Paul Pearson mit einem sehr einflussreichen Artikel von 1993 hat diesen Begriff prominent gemacht. Er war nicht der Erste, der ihn formuliert hat, hat ihn aber prominent gemacht und besagt, dass Policy Feedback sowohl auf der Ebene der organisierten Interessen funktioniert, als auch auf der Ebene der öffentlichen Einstellungen und Meinungen und unterscheidet hier zwei unterschiedliche Arten von Feedback, nämlich das Resource- oder Incentive-Based Feedback, das eigentlich besagt, dass diejenigen, die von einer bestimmten Policy profitieren und direkten materiellen Nutzen aus dieser Policy beziehen, auch ein starkes Interesse daran haben, diese zu erhalten. Das heißt, Policies erzeugen sozusagen ihre eigene öffentliche Unterstützung und Versuche, sozialstaatliche Leistungen abzubauen, sind deswegen politisch schwierig. Also wenn Sie ein großzügiges Rentenpolitikprogramm einführen, dann führt das dazu, dass diejenigen, die von diesen großzügigen Renten profitieren, auch eine sehr starke öffentliche Meinung dazu haben, dass sie bitteschön diese Renten in Ruhe lassen sollen und nicht mehr zurückgekürzt werden. Das ist so ein klassisches Resource-Based Feedback, also ein Feedback-Prozess, der auf materiellen Eigeninteresse basiert. Es gibt aber auch ein interpretatives Feedback und hier kommen jetzt wieder die Ideen mit ins Spiel. Auch das werden wir nächste Woche eben ausführlicher diskutieren. Nämlich Policies beeinflussen nicht nur die materiellen Interessen der Akteure, sondern auch ihre normativen Erwartungen, auch ihre kognitiven Wahrnehmungen. Und bestehende Policies werden nicht mehr kritisch hinterfragt, sondern als gegeben akzeptiert. Klassisches Beispiel dafür wäre die amerikanische Gesundheitspolitik. Sie wissen ja selber, dass es da sehr viele Schwierigkeiten gab, immer noch gibt, die ein öffentliches Gesundheitsversicherungsmodell einzuführen, weil eben diese Feedback-Effekte so stark sind, dass das quasi rein öffentliche Modell gar nicht mehr eigentlich in Frage kommt, weil es jenseits des Denkbaren überhaupt besteht. Und dieses Public as Thermostat Model, was wir eben angesprochen haben, ist so ein bisschen Gegenmodell dazu, weil in diesem Public as Thermostat Model besteht die Annahme, dass die Wählerinnen und Wähler durchaus in der Lage sind, auch Politiken einzufordern, die das Gegenteil sind von dem Status quo und deswegen self-undermining sein können. Also sie können den Status quo herausfordern und verändern. Und das ist sehr unterschiedlich zur Perspektive von Policy Feedback bei Pearson, denn da geht es eigentlich mehr um Self-Reinforcing Feedback, also Feedback-Prozesse, die Pfadabhängigkeit verstärken. Ja, das kurz zur Zusammenfassung, denn Parteien, wie man das irgendwie zusammenbringen kann, Parteien haben natürlich hier eine ganz ambivalente Rolle, denn einerseits sind sie das Sprachrohr des Volkes, sie sollen also diese öffentliche Meinung irgendwie in den Politikprozess reintragen, aber andererseits haben sie auch eine langfristige Verantwortung für gute Politik, wenn man so will, was immer gute Politik ist. Also da gibt es einen potenziellen Spannungsbogen zwischen einem responsiven Policymaking, was einfach das tut, was die Wählerschaft von den Parteien wollen und unterschiedliche gesellschaftliche Kräfte repräsentiert. Aber auf der anderen Seite könnte man auch sagen, es gibt Responsible Government, also Responsibilität, Verantwortungsbewusstsein. Es geht auch um Parteien, die manchmal Policies durchsetzen müssen, die nicht unbedingt so beliebt sind. Und gerade die Diskussion um Populismus zeigt ja, dass es hier wirklich ein Spannungsverhältnis gibt. Also populistische Parteien sind vielleicht viel responsiver als klassisch etablierte Mainstream-Parteien, aber unter Umständen betreiben sie Policies, die langfristig negative Auswirkungen haben können. Also das nur mal als Versuch, diese beiden Teile nochmal zusammenzubringen, wie öffentliche Meinung und Parteipolitik auch zusammenhängen. Ja, vielleicht kurz Fazit für heute. Wir haben die Parteiendifferenztheorie kennengelernt als zentrale Theorie der vergleichenden Policy-Forschung. Wir haben ansatzweise schon empirische Evidenz diskutiert, werden wir aber nochmal ausführlicher in den einzelnen Politikfeldern tun, die wir dann ab 18. Dezember oder auch vor allen Dingen im Januar ausführlicher beleuchten. Hat aber eine hohe Bedeutung für die Legitimation demokratischen Regierens, auch wenn die Evidenz teilweise gemischt ist. Wir haben verschiedene Schwierigkeiten, Herausforderungen bei der Operationalisierung, Messung diskutiert und jetzt am Schluss noch ein bisschen kürzer auf das Thema öffentliche Meinung eingegangen, indem wir den Ansatz des Dynamic Representation, Public as Thermostat Model diskutiert haben und Policy Feedback. Ja, damit sind wir auch schon am Ende für heute. Ich wünsche eine gute Woche und wir sehen uns dann am nächsten Montag.